Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ausgangssperren in 40 Städten der USA, darunter New York und die Hauptstadt Washington. Die Nachrichtensender berichten in Dauerschleife. Fox News zeigt Plünderungen, brennende Häuser, ein loderndes Lagerfeuer vorm Weißen Haus. Warum eskaliert die Gewalt nach dem Tod des schwarzen George Floyd bei einer Polizeikontrolle vor einer Woche so heftig? Und warum gerade jetzt? Das frage ich den Politikwissenschaftler Martin Thunert vom Heidelberg Center for American Studies. Herr Thunert, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie erklären Sie sich das?
Ja, Sie haben es ja eben gesagt, das ist ein Massenprotest in über 40 Städten. Das hat man seit der Ermordung Martin Luther Kings 68, also schon vor einem halben Jahrhundert, nicht mehr gesehen. Und ich glaube, dass dieser Ausbruch aus Abneigung und Zorn über die Behandlung von Schwarzen und anderen Minderheiten ohne das Zusammenfallen mit der Coronavirus-Pandemie so in dieser Härte wohl nicht passiert wäre. Denn auch das Virus wütete ja überproportional unter Amerikanern, die nicht nur auf der Sonnenseite des Lebens stehen und auch gerade unter vielen Minderheiten. Faktor 3:1 war es wahrscheinlicher, dass Schwarze sich an dem Virus infizieren und auch sterben als bei Weißen. Und auch der aus dem Lockdown dann resultierenden Massenarbeitslosigkeit von 15-25%, wir reden hier von schon über 40 Millionen Amerikanern, auch da sind die Minderheiten überproportional betroffen. Und niemand bestreitet auch ernsthaft, dass Trump die ersten Wochen der Pandemie stümperhaft agiert hat. Und daher richtet sich der Zorn eben nicht nur gegen die lokale Polizeigewalt in Minneapolis und dass die drei weiteren Polizisten, die dabei standen, nichts taten, noch nicht angeklagt sind, sondern eben auch gegen den Präsidenten.
Ja, aber immerhin sind ja die beteiligten Polizisten entlassen worden, relativ bald nach der Tat. Der mutmaßliche Haupttäter wird angeklagt. Die Demonstranten hätten doch damit ihr Ziel eigentlich längst erreicht, oder?
Nein, ich denke, sie wollen, das hat auch der Ex-Präsident Obama, der sich gestern zu Wort gemeldet hat, gesagt, die Proteste müssen weitergehen, denn es muss jetzt zumindest auf einen Wandel der Polizeipraktiken gedrängt werden. Und zwar können die natürlich einerseits nur auf lokaler Ebene erfolgen und auf Einzelstaatsebene. Andererseits muss man die Justizreform eben am Kochen halten. Und daher hält Obama, und das glaube ich, ist auch zutreffend, weitere friedliche Demonstrationen für notwendig. Im Grunde geht es um den Austausch von Teilen des lokalen und regionalen Personals, das eben für die Justiz zuständig ist und auch durch Wahlen. Aber das geht, glaube ich, manchen Demonstranten nicht schnell genug. Und eine andere frühere Präsidentschaftskandidatin, Kamala Harris, die ja auch noch als Vizepräsidentschaftskandidatin von Biden gehandelt wird, hat jetzt gesagt, wir müssen generell sehen, dass in ganz Amerika bei Polizeigewalt, bei exzessiver Polizeigewalt nicht nur gefragt wird, war die legal und dann gibt es vielleicht auch Freisprüche, sondern war sie wirklich notwendig? Und das würde tatsächlich die Beweislast etwas ändern und würde Verurteilung leichter machen. Ich glaube, das ist das Mindeste, was die Demonstranten verlangen im Moment.
Nun sagt Donald Trump, er weiß genau, wer da demonstriert. Das sind alles Anhänger von Joe Biden, seines Konkurrenten in Rennen um die Präsidentschaft. Das seien linksradikale Anarchisten. Er will die amerikanische Antifa als Terrororganisation verbieten lassen. Was weiß man denn wirklich über die Gewalttäter und den Demonstranten? Wie homogen ist diese Gruppe?
Das wissen wir, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Wenn man die Bilder sieht, sind es vielleicht Leute auch, die man in Deutschland zum schwarzen Block rechnet. Wir wissen nicht, ob sich auch andere Provokateure darunter mischen. Das, glaube ich, haben wir, glaube ich, noch keine klaren Erkenntnisse. Aber Tatsache ist, dass, glaube ich, diese Plünderungen, diese Brandschatzungen natürlich schon auch Trump in die Hände spielen. Denn sie spielen sich ja in der Regel in Städten ab und in Bundesstaaten ab, die von Demokraten kontrolliert werden. Und die Gouverneure und Polizeipräsidenten, die ja zum Teil sogar Demokraten sind, manche Polizeipräsidenten sind auch von Minderheiten gestellt, die haben jetzt das Problem, wenn sie zu hart durchgreifen, entfremden sie einen Teil der jungen Anhängerschaft von der Demokratischen Partei und dann auch von Biden. Und wenn sie nichts tun, haben vielleicht die Weißen in den Vorstädten, die Trump nicht mögen, aber die Law and Order wollen, Angst. Und deswegen sind die im Dilemma. Und ich glaube, darauf spielt Trump an, dass er die demokratischen Gouverneure und Bürgermeister und Polizeipräsidenten der Großstädte jetzt unter Druck setzen will, auch mit seiner Drohung, notfalls auch gegen ihren Willen, das Militär zu schicken.
Wie bewerten Sie das denn, dass Trump damit droht?
Naja, ihm geht alles um seine Wiederwahl, das ist klar. Und er sieht jetzt hier eine Chance, nicht nur von dem Virus abzulenken, wo er ja keine so eine tolle Bilanz hat, sondern eben auch das, was er vorhin in der Rede nach Mitternacht, also deutscher Zeit, gesagt hat, ich werde der Law-and-Order-Präsident sein. Und die Amerikaner müssen jetzt im November auch darüber entscheiden, wollen sie einen Law-and-Order-Präsidenten oder wollen sie Joe Biden, der sozusagen der Versöhner-in-Chief sein will. Das wird bei diesem Thema die Wahl sein, die sie haben.
Trump hat etwas Merkwürdiges gemacht gestern. Er hat nämlich das Weiße Haus verlassen unter dem Schutz von zahlreichen Secret Service Beamten und ist zu einer Kirche gegenüber des Weißen Hauses gegangen, hat dort wortlos eine Bibel in die Luft gehalten, hat sich fotografieren lassen und ist zurückspaziert ins Weiße Haus. Wie wird das bewertet in den USA?
Also das bewertet natürlich die Lage ganz unterschiedlich. Seine Gegner, auch in den Medien, die sagen, während er das gemacht hat oder während er noch gesagt hat, ich bin der Alliierte der friedlichen Demonstranten und ich werde jetzt gleich zu diesem symbolischen Ort gehen, wurden die friedlichen Demonstranten eben von der Polizei mit Gummigeschossen und mit Tränengas vertrieben, damit Trump diesen kleinen Spaziergang machen kann. Das sind nur ungefähr 250 Meter. Das ist das eine. Und seine Anhänger haben gesagt, er wollte damit ein Zeichen setzen, dass er sich gegen die Plünderung von Geschäften, die ja zum Teil auch von Minderheiten geführt werden, eben aber eben auch von Gotteshäusern wendet. Aber ich glaube, insgesamt kam diese Foto-Opportunity, wie man im Englischen sagt, ein bisschen sehr improvisiert rüber. Und es war nicht so klar, was genau die Message ist. Er hat sich dann ja auch damit Teilen seines Kabinetts und seine Berater aufgestellt, aber so richtig klar, was das kommunizieren sollte, ist, glaube ich, bis heute noch nicht.
Wenn es in den USA brennt, so wie jetzt, erwartet man hier gleich das Schlimmste, weil viele US-Amerikaner ja angeblich bis unter die Zähne bewaffnet sind. Susan Nyman hat bei uns im Programm vor einem Bürgerkrieg gewarnt. Für wie groß halten Sie diese Gefahr?
Naja, ich glaube, die Gefahr ist jetzt erstmal größer, dass tatsächlich, wenn die Unruhen oder auch der gewalttätige Teil, der dranschatzende Teil nicht aufhört, dass dann tatsächlich die Nationalgarde beziehungsweise auch Teile vielleicht des Militärs sehr durchgreifen. Und das kann dann natürlich auch kaum ohne Opfer abgehen. Und davor hätte ich jetzt kurzfristig mehr Angst, als dass sich gegenseitig bewaffnete Bürgerwehren aneinander geraten. Aber mittelfristig ist das auch nicht ganz auszuschließen. Wenn die Lage weiter eskaliert bis zu den Wahlen und auch das Wahlergebnis eng ist und möglicherweise auch angefochten wird von Trump, gerade sollte er verlieren, dann kann man auch noch schlimmere Szenarien erwarten. Aber im Moment würde ich eher sagen, dass die Gefahr, dass jetzt die Nationalgarde und militärische Verbände sozusagen hier für Ordnung sorgen, dass das natürlich auch dann die Gegner, auch wenn sie dann eine Niederlage erleiden, aber noch mehr sozusagen radikalisiert und auch die normalen Wähler, die nicht in den Städten wohnen, verschreckt und die Aussicht auf Versöhnung noch geringer macht. Es gibt nur ganz wenige Zeichen der Versöhnung, etwa in der kleineren Stadt Flint, Michigan. Viele Hörer kennen die von Ihnen vielleicht als Heimatstadt des Filmemachers Michael Moore. Da hat sich ein Teil der Polizei oder der Polizei Befehlshaber hat die Helme abgestellt und hat gesagt, wir wollen hier eine Parade mit euch friedlichen Demonstranten zusammen machen, weil dieser Mann, der euren Brother George Floyd sozusagen getötet hat, ist keiner von uns. Der repräsentiert nicht das, was wir und der Polizeidienst verstehen. Das gibt's in einigen kleinen Städten, aber in den Großstädten wie Washington, New York und Los Angeles ist die Lage viel zu verhärtet, sind die Lager viel zu verfeindet, als dass da Versöhnung kurzfristig, glaube ich, aussichtsreich ist. Und von daher keine optimistische Prognose.
Was ist los in den USA? Fragen an den Politikwissenschaftler Martin Thunert vom Heidelberg Center for American Studies. Herr Thunert, besten Dank.